Guten Morgen. Ich muss gestehen, ich weiß nicht, haben wir schon mit dem Spinoza angefangen oder nicht? Dann fangen wir nämlich mit dem Spinoza an. Mir ist irgendwie der Zettel rausgefallen, sonst schreibe ich das immer so an den Rand. Und da das so ein bisschen so parallel läuft mit Frankfurt, ist es dann so etwas, geht es dann durcheinander. Ja, ich meine, die hatte ich irgendwann mal angeschrieben, oder? Haben wir davon noch gar nicht geredet gehabt? Dann mache ich das mal. Das ist ja schrecklich, es ist alles durcheinander. Also, machen wir erstmal das. Da ging es los im Mai. Das ist alles etwas kompliziert, dieses Mal, weil es irgendwie mit dem Frühjahr so schwierig ist. Also das erste ist 13., 14. Mai, dann das nächste ist gleich 20., 21. Mai, dann kommt der 27., 28. Mai. Dann kommt der Juni, da ist nur der 17., 6., also 17., 18., 6. Und dann jetzt noch zwei Juli-Termine. Das ist der 1.7. Und dann nochmal der 15.16. Ich hatte ja dann gestern noch so andere Termine genannt und da habe ich gesehen, das würde ich dann beim nächsten Mal noch nachholen wollen, es gibt dann noch etwas anderes. Im Februar, der 11. bis 13. Februar, gibt es eine Tagung, die ich mache, philosophische Anthropologie, also der Mensch, das ist die Schwabenakademie in Irsee. Die machen viel so mit Kunst oder so etwas. Das liegt ja, wir gehen von, fährt mit dem Zug, glaube ich, bis Kaufbeuren und dann nochmal so ein Stück weiter da in der Gegend liegt das. Ist ein altes Schloss und so. Das war bemerkenswert, glaube ich, dafür, dass da gab es eine Nervenheilanstalt, damals hieß es ja noch Irrenanstalt. Und natürlich schlimme Dinge dann auch im Nationalsozialismus. Sie haben dort Gedenkstellen, Stätten auch dazu. Und das ist in einer Schlossanlage mit einer Kirche dabei und so den Dingen. Dort ist sehr viel an Kunst, Literatur und eben auch Philosophie. Der eine Direktor hat auch hier studiert und gearbeitet, der Margaret Herzog, der lange hier im Haus auch Assistent war, bei der Kerber noch, so in der Arbeit, die dort da war. Und da ist also vom 11. bis zum 13., steht auch auf meiner Homepage, gibt es ein ganzes Wochenende mit, das sind im Ganzen 5 oder 6 Einheiten zur philosophischen Anthropologie. Dann hatte ich ja gestern gesagt, 18. bis 20. in Bad Wimpfen, etwas zu Freiheit und Wahrheit. Und am 8. ist in Dresden, in Vorlauf bei der Adenauer Stiftung, die haben eine ganze Reihe gemacht im Wintersemester über das Glück. Seit Oktober, das sind im Ganzen, glaube ich, 12 verschiedene, also eine Vorlesungsreihe. Und ich mache den Schluss über Orte des Glücks dann nochmal, Garten und Glück, Paradies. Das ist also die Thematik Paradiesgedanken am Abend des 8. in der Adenauer Stiftung in Dresden. Bei dem anderen bin ich dann nachher dann schon wieder da. Der Guardini war für März angegeben, der Guardini-Studientag am 12. März in Frankfurt. Ah ja, und dann ist am 23. März in Hanau abends, gibt es was im Zusammenhang einer Ausstellung von Kunitzberger über Erscheinung, Sichtbarkeit des Unsichtbaren. Wahrscheinlich fährt da niemand von Ihnen hin, aber es kann sein, dass man Freunde der Gegend hat oder einen Bekannten und sagt, das könnte sein. Auch das steht auf meiner Homepage dann drauf, wo man nochmal gucken kann, das steht schon jetzt drauf. Und das wären also die Daten. Im Stoff machen wir für das Seminar einfach weiter, wo wir stehen, im Sommer dann auch nochmal und sehen dann, was wir dann danach machen. Und da wäre jetzt eben als nächstes der Spinoza dran, der ja sich selber auch so verstand als jemand, der den Descartes hier korrigiert und auf den Begriff bringt. Bitte?
Darf ich noch was fragen zu dem Mathesa-Testen, was Sie verteilt haben?
Wozu bitte?
Das war ein Bab Wimpf im
Vortrag. Ja. Ach, das habe ich gar nicht gelesen. Ich würde es einfach mal probieren und fragen. Die haben keine Mailadresse drauf, oder?
Keine Mailadresse, es steht nur Kloster Bad Wimpfen drauf.
Und dann anmelden steht da, das muss man bei den Maltesern, das ist in Ereshofen. Und da steht gar nichts da. Wer da interessiert wäre, den bitte ich, schreiben Sie mir doch eine Mail und ich leite die dann weiter, weil ich das jetzt auch nicht auswendig weiß, ich habe meinen Kalender nicht da. Dann würde ich das an den Dr. Heeremann weiterleiten und dann hätte ich ja Ihre Anschrift, der kann Ihnen dann antworten, ob das noch geht oder nicht, wie das ist. Ja? Wenn Sie es einfach mir schicken, bin ja heute ab Nachmittag wieder zu Hause, ab dort kann ich das ja sehen und würde das gleich weiterleiten an ihn. Dann könnte er antworten.
Nur weil keine Adresse draufsteht.
Ah ja, eben, das fand ich eben merkwürdig. Ich habe dem eben eine Mail geschrieben, die sollen mir ein paar Flyer schicken, wo das vernünftig drauf ist. Haben sie nicht. Das Einzige, was ich gekriegt habe, ist dieses, was ja, sie da haben. Ja, also einfach an mich schreiben. Meine Anschrift haben sie ja noch, splett@em. Frankfurt. Und dann würde ich es gleich weiterleiten und dann sollen die Ihnen antworten. Ich weiß auch nicht, wie, das ist nicht riesig, dieses Haus. Ich weiß nicht, was an Anmeldungen eingegangen ist oder wie das ist, aber das sollen die dann sehen. Also es Spinoza gehört eben zu den Leuten, die Familie Spinoza, die eben, nachdem die Juden ja von der Iberischen Halbinsel vertrieben worden sind, die sich dann in Holland angesiedelt haben. Und sie haben hier in unserem Text, hier ist ein Abdruck aus dem, wie da drüber steht, dem Tractatus Theologico Politicus, der dazu geführt hat, dass er mit dem großen Bann aus der Synagoge ausgestoßen worden ist. Das ist ein fürchterlicher Text eigentlich, wo es da heißt, dass man dann da ewig verbrannt und sonst wie werden soll. Also ein langer Text, ist also aus der Synagoge ausgeschlossen worden und hat sich keiner neuen Kirche angeschlossen. Also ist nicht irgendwie Christ geworden, einer der christlichen Bewegungen, sondern stand außerhalb dessen. Und daraus haben dann so die Leute geschlossen, er ist ein Atheist. Tatsächlich ist er ein Pantheist. Da kann man schon sagen, Gott oder die Natur, das ist für ihn ja eins. Und war dann einigermaßen vergessen und unbekannt und ist in der Philosophie wieder aufgetaucht durch den berühmten Streit Jacobi über Lessing. Jacobi hat einen Aufsatz geschrieben, wo er gesagt hat, er habe den Lessing getroffen und der Lessing sei Spinozist und hat dann den Philosophen seiner Zeit geschrieben, wenn ihr so weitermacht wie bisher, landet ihr auch im Atheismus. Das war eine Riesenaufregung, weil damals also Spinoza als, wie man auch so gesagt hat, dann eben als toten Hund behandelte und sagte, und Atheist ging ja damals nicht. Atheist hieß ja, dass jemand absolut unzuverlässig ist. Ich habe schon davon gesprochen, Mill in seinem Buch über die Toleranz schließt zwei Gruppen von der Toleranz aus. Das eine sind die Katholiken, weil sie einem auswärtigen Souverän unterstehen und ihm gehorchen müssen, nämlich dem Papst in Rom. Vor dem Hintergrund der Pulververschwörung und all die Geschichten, die es da gegeben hat. Und die zweite Gruppe, die ausgeschlossen ist, sind die Atheisten. Und sagte, wenn jemand meint, mit Tod ist alles aus, kann er durch keine Strafandrohung zur Anständigkeit gebracht werden. Also sind Atheisten was ganz Fürchterliches und vor denen muss man sich auf jeden Fall schützen, die Gesellschaft. Das war so die Vorstellung. Wenn sich das ja heute anders darstellt, heute sagt man, nein, die Gefahr kommt von den Religionen und der atheistische Humanismus, das ist die einzige Zukunft, das sagen heute eine ganze Reihe von Leuten. Aber das war damals kein Gedanke. Sah anders aus. Und jetzt schreibt der Jacobi also diese Geschichte, dass der Lessing ein Spinozist gewesen sei. Es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Hat dazu geführt, dass sie den Spinoza gelesen haben. Und Goethe und Herder, Herder immerhin ja, also katholisch würde man sagen Bischof, Superintendent oder wie das da heißt oder so ähnlich, der war, die waren äußerst angetan von dem Spinoza und haben das übernommen. Haben wir diese Gedichte auch von Goethe, nicht? Was wäre ein Gott, der nur von außen stieße, das alle am Finger laufen ließe? Oder so die Geschichten, dass also das Leben von innen her kommen muss, dass der Mensch im Göttlichen lebt und aus dem Göttlichen lebt. Und haben gesagt, wir müssen den Spinoza wieder aufnehmen, der heilige Spinoza, der eigentlich mit Vornamen heißt ja Baruch, also Benediktus auf Lateinisch, der Gesegnete. Sagen, das ist er eigentlich und das ist die wahre Frömmigkeit und Philosophie. Das ist dann ganz bestimmend, das finden Sie bei Hegel. Überall, die sagen, Spinoza ist die eigentliche Lösung. Mit dem einen Schatten, dass der Spinoza eben das Verhältnis von Gott und Mensch nur als Substanz und Modus denkt, Substanz und Akzidenz, wo dann Hegel ja stark macht, ich muss den Spinoza weiterführen und muss von der Substanz zum Subjekt kommen. Aber in dieser Form, Spinoza weitergedacht zum Intersubjektivverhältnis, das ist das, was dann die Aussage eigentlich ist im deutschen Idealismus. Nach dieser Entdeckung Spinozas und bei Goethe völlig klar, und dann entdeckte er den westöstlichen Divan und den liest er dann auch in der Form, dass er ihn von Spinoza her liest und findet das dort wieder, in dieser Einheit. Und man kann ja sogar anknüpfen bei so Texten, Paulus zitiert ja auch im Areopag in Athen einen dieser pantheistischen Autoren, wo er sagt, Gott ist der, in dem wir leben, uns bewegen und sind. Ne? Dieser Text, sodass er von dort her dann wirklich der große Name ist. Und man kann zeigen, dass in vielem, was er da sagt, vielleicht kommen wir doch ein bisschen darauf zu sprechen dann, dass er eigentlich so der Mann ist, der auch sehr vieles von dieser heutigen neuen Religiosität trifft, die ja auch eher so eine Naturreligiosität ist, wo ich immer so etwas so frech sage, man klopft Gott auf die Schulter und weiß nochmal, das ist die eigene, so diese Geschlossenheit, die da so im Ganzen drin steckt. Insofern ist das auch ein ganz aktueller Autor nochmal unter dem, was er sagt. Auch, dass es keine Freiheit gibt zum Beispiel. Nun haben die jetzt hier als Text ausgewählt und den wollen wir erstmal lesen und sehen dann, wie weit ich Ihnen noch etwas anderes auch nochmal sage, aus dem Tractatus Theologico Politicus, womit, so, man könnte sagen, die moderne Exegese begründet wird. Man sagt, das kann nicht sein, dass der Mose das fünfte Buch Mose geschrieben hat, über seinen eigenen Tod zum Beispiel, nicht? Das war ja noch eine Diskussion mit der päpstlichen Institution für die Exegese und für die Sachen, dass man dann nicht so einfach sagen konnte, dass die Bücher Mose nicht von Moses geschrieben sind oder so Sachen. Diese Dinge haben schon begonnen eben bei Spinoza. Das ist so der Name und der hat dafür seinen Preis bezahlt. Er hat sich dann zurückgezogen, im Verborgenen gelebt, hat gelebt vom Linsenschleifen. Es gab schon Leute, die ihn kannten. Er war so ein Geheimtipp. Er hat eine Einladung gekriegt, einen Lehrstuhl in Heidelberg. Hat sich das auch überlegt, aber hat gesagt, nein, ich bleibe da und schleife meine Linsen weiter, sodass die Hauptdinge erst nach seinem Tod erschienen sind, die Ausgaben. Und hier haben wir jetzt einen Auszug aus dem Traktat, wo es vor allen Dingen um das Verhältnis zwischen Religion und Philosophie oder wie er sagt Theologie und Philosophie geht. Da legt er hier etwas Grund, was dann auch für die Neuzeit stimmend wird, wie Sie gleich merken, das taucht beim Hobbes wieder in derselben Schärfe auf, sagen, ich muss das strikt auseinanderhalten. Theologie und Philosophie, wir hatten das schon, dass Descartes das ja schon auseinanderhält, weil das ja von der Scholastik her schon bei Thomas anfängt zu sagen, das eine ist eben mit der natürlichen Vernunft, das andere ist die Offenbarung, dass man das stärker auseinanderhält. Aber die Schärfe, die es hier annimmt, bis zu diesem merkwürdigen These dann von der doppelten Wahrheit, von der dann wieder Fachleute sagen, das ist eigentlich ein Märchen, die hat es nie gegeben. Aber dass man das doch auseinanderhalten muss, Sieger von Brabant, der sagt, philosophisch kann was wahr sein, was theologisch nicht geht und umgekehrt, Das sind Punkte, die jetzt in der Neuzeit ihre Schärfe gewinnen. Und das beginnt hier bei, ganz deutlich bei Spinoza. Deswegen ist das so ein wichtiges Bindeglied hinein in die Neuzeit. Also endlich ist noch übrig zu zeigen, dass zwischen dem Glauben oder der Theologie, sehen, er stellt die zusammen, Theologie als Glaubenswissenschaft, sich reflektierender Glaube, dass zwischen dem Glauben oder der Theologie und zwischen der Philosophie keine Gemeinschaft und keine Verwandtschaft obwaltet. Ganz scharf. Während die ganze Tradition bisher gesagt hat, das sind beides Universalwissenschaften, beide kann man Philosophie nennen, beide kann man, wenn man jetzt unter Theologie nennt, das dann der Heidegger, dass Aristoteles und Plato schon sagen, wenn ich philosophisch das Ganze der Welt bedenke, dann kann ich nicht bloß die allgemeinen Strukturen der Welt bedenken, das nennt man Ontologie. Was ist die Grundstruktur alles dessen, was ist, des Wirklichen und des Möglichen? Ontologie. Und ich muss dann bedenken den Ursprung von allem, was herkommt. Und das ist die Theologie. Denn die Religionen nennen diesen Ursprung Gott oder das Göttliche oder wie immer. Und daher kommt dann das, was Heidegger die ontotheologische Verfassung der Metaphysik nennt. Wenn ich philosophisch über die Welt im Ganzen nachdenke, habe ich zwei Punkte, zwei Richtungen. Einmal denke ich die innere Struktur, die durchgängige Struktur alles dessen, was ist. Und das bekommt dann später, viel später, den Namen Ontologie. Damals fällt das einfach mit unter Metaphysik. Und ich bedenke dieses Ganze auf das Prinzip dieser Ordnung her. Eine Ordnung muss ja immer von woher kommen. Denken Sie von der Sprache her schon, Ordnung, Order, anordnen. Berühmte Formel, die Thomas von Aquin benutzt in der Vorrede zur Summa Theologica, sapientis est ordinare. Und das ist eine wörtliche Übersetzung von Aristoteles aus der Einleitung in seine Metaphysik. Es ist die Aufgabe des Weisen, des Wissenden, zu ordnen. Aber ordnen heißt zugleich auch anordnen, zu strukturieren. Bei Plato hat das geheißen, die Könige müssen Philosophen sein und die Philosophen Könige. Also, Theologie, ursprünglich von Plato eingeführt, als ein Name für die Forschungsrichtung, in der ich nach dem Ursprung der Ordnung der Welt frage. In Ergänzung zu der Untersuchung dieser Ordnung selber, später Ontologie genannt. Da waren also, und dann kommt jetzt dieser neue Schritt hinein, dass jetzt von der Bibel her, also vom Christentum her, die Juden haben sich da einigermaßen rausgehalten. Wer das vorher schon probiert, ist Philo von Alexandrien, dass der da schon Verbindungen zieht. Und sagt, ich habe tatsächlich, gibt es jetzt außer der natürlichen Vernunft nochmal die Offenbarung, den Geist Gottes. Paulus schreibt das ja ganz klar, der Geist des Menschen erforscht den Menschen, der Geist Gottes erforscht die Tiefen Gottes und diesen Geist haben wir empfangen. Hegel wird sich darauf beziehen und sagen, der Geist gibt dem Geiste Zeugnis. Wenn die Leute im Hegel vorwerfen, er sei zu hochmütig oder zu eingebildet, er meint, er könne da alles sagen, sagt er, guckt in die Bibel, da steht das drin, der Paulus hat das alles geschrieben, der Geist gibt dem Geiste Zeugnis und diesen Geist haben wir empfangen. Also, dass hier Philosophie und Theologie ja zunächst mal wirklich eins sind, bei Augustinus wird das überhaupt nicht unterschieden, der sagt, wir sind Platoniker, wirft den Platonikern nur vor, dass sie zu hoch gestochen geredet haben, sodass sie nicht die einfachen Leute erreicht haben. Das wäre inzwischen dasselbe, was die Platoniker gesagt haben, außer, das haben die Platoniker nicht gesagt, dass der zweite Person der Gottheit Mensch wird. Das kommt erst durch das Christentum und spricht in dieser Weise auch alle Leute an. Und von dort her gehören Theologie und Philosophie ganz eng zusammen. Und dann gibt es die Neuentdeckung des Aristoteles, von dem man vorher eigentlich nur ein paar logische Schriften hatte, führt alle drei Religionen in eine erhebliche Krise. Die Juden, die Muslime, wie die Christen. Und zwar vor allen Dingen wegen zwei Punkten, wir haben das schon öfter angesprochen, dass es keine Schöpfung gibt bei Aristoteles und die Welt ist von Anfang an und immer da. Und das Zweite, dass es keine unsterbliche Seele des Einzelnen gibt. Weil die Seele nicht wie bei Plato als eine eigene Substanz gedacht wird, als ein Ens, als ein Seiendes, das ist, sondern nur als ein Prinzip, ein Ens quo, ein Seiendes, wodurch etwas ist. Und wenn da der Mensch stirbt, dann hören auch die Wodurchs auf. Die Wodurchs, also die Prinzipien, die für sich gar nicht da sein können, diese Prinzipien sind nach Aristoteles die Form und die Urstofflichkeit. Urstofflichkeit gibt es gar nicht für sich, denn sobald sie mit irgendeinem Stoff zu tun haben, hat er schon eine Form, wenn es nur Schlamm und Dreck ist. Es gibt kein Seiendes ohne Form, aber es gibt sehr wohl reine Formen für Aristoteles. Das sind nämlich die Geister, die die Sterne bewegen. Das so nehmen dann die christlichen Theologen für ihre Engellehre. Es gibt reine Formen ohne Materie. Aber es gibt keine Materie, ohne dass sie geformt ist. Die gibt es immer nur im Konkreten. Da nennt man das auch konkret. Konkret heißt zusammengewachsen. Konkretere. Das Zusammengewachsene aus diesen beiden, wodurchs der Urmöglichkeit des Formbaren und der Form. Und diese Form ist beim Menschen, da gab es im Mittelalter den Streit, haben wir eine Form oder mehrere Formen? Es gab Leute, die haben gesagt, wir haben drei Formen als Menschen. Wenn man nicht gar sagt, vier. Nämlich erstmal schon die Form der reinen Stofflichkeit als solchen, dann haben wir die Pflanzenseele in uns, dann haben wir die Tierseele in uns und die Geistseele in uns. Und Thomas sagt, nein, die Geistseele leistet die Arbeit der anderen Seelen mit. Das ist dann die berühmte Unicitas Formarum, dass wir nur eine Form haben, eine Seele. Aber Seelenform. Nach Plato bleibt die Seele allein für sich, die ist ja der Mensch. Nach Aristoteles geht das nicht, die Seele verschwindet. Der Geist ist in uns, das berühmte Wort bei ihm heißt Tyraten, durch die Tür hereingekommen und geht bei unserem Tod wieder in den Geist zurück. Und wir bleiben nicht. Es gibt nur eine Seele für alles, nur einen Geist. Das waren die Probleme und jetzt hat sich Albert der Große und Thomas und andere haben sich bemüht zu sagen, wir können den Aristoteles taufen, wir können das irgendwie so drehen, dass wir das retten können. Es gab ja erstmal Verurteilungen, auch Thomas ist noch nach seinem Tod verurteilt worden in Paris und der Dominikanerorden hat ein Jahr Arbeit gehabt, das irgendwie in den Griff zu kriegen. Dann war er hinterher anerkannt, aber immer noch in aller Trennung, in dieser Verbundenheit. Sie merken, dass in dieser Ähnlichkeit von Philosophie und Theologie. Dass man sagt, die Vernunft zeigt mir was, aber die Vernunft ist ja das Licht Gottes in uns, das immer leuchtet. Bei Augustinus ist es so, dass die Vernunft von Gott jeden Moment als Licht in uns hineingeworfen wird. Der eigentliche Lehrer ist Christus. Thomas macht aus diesem jeweiligen in mich hineinleuchten Christi das natürliche Licht der Vernunft. Von Gott her, aber nicht dauernd eine Inspiration nach der anderen. Aber zusammengehörig, beides kommt von Gott. Und jetzt kommt hier er und macht ganz scharfe Trennung. Er sagt, keine Verwandtschaft, nicht bloß keine Gemeinschaft, auch keine Verwandtschaft. Was jeder wissen muss, der den Zweck und die Grundlage dieser beiden Wissenschaften kennt, die gewiss himmelweit voneinander verschieden sind. Denn warum jetzt? Wie? Der Zweck der Philosophie ist kein anderer als Weisheit. Der Zweck des Glaubens aber ist, das hat er vorher eben gezeigt in seinem Buch, nichts als Gehorsam und Frömmigkeit. Das ist gut jüdisch gedacht. Ich habe das auch schon öfter hier erwähnt, nicht? Die Hannah Arendt in Königsberg aufwachsend und dann in der Pubertät, wo sie dann ihrem Rabbi sagt, ich glaube das alles nicht. Und der Rabbi sagt, wer redet hier von Glauben? Halt dich dran. Es geht ums Gesetz, nicht der Glaube. Und genau diese Position, die macht er hier jetzt ganz stark. Er sagt also, die Bibel hat überhaupt nichts mit Weisheit zu tun, was ein schwieriger Gedanke ist, wenn man die ganze Weisheitsliteratur im Alten Testament anguckt. Aber jetzt gucken Sie sich mal die Weisheitsliteratur an, Buch der Sprüche oder so. Das sind alles Lebensweisheiten, zum großen Teil ja aus Ägypten genommen, dorthin. Also es geht darum, wie man lebt. Es geht ums Gesetz und darum geht es bei den Juden bis heute. Darum geht es im Talmud die ganze Zeit und dann gibt es so Zusammenfassungen im Talmud so für die Leute, auch für die normalen Rabbinen, wie der Shulchan Aruch zum Beispiel, wo sie, das ganze Buch besteht nur aus Vorschriften, wie man lebt. Was macht man, wenn man morgens aufwacht, was hat man zu tun, welche Gebete zu verrichten, sich wie zu waschen, was steht da alles an und so durch den ganzen Tag durch. was geschieht bei den Festen, was ist los bei Hochzeit und bei all dem, dauernd nur Vorschriften. Worauf sich dann die Christen immer lustig gemacht haben, gesagt, bis hin bei Hegel kann man das lesen, die armen Juden sind eine geknechtete Nation, die da dauernd unter dem Gesetz stöhnt und deswegen die anderen auch dann unterdrücken will. Während die Juden ja ein Fest feiern, Simchat Torah, die Freude an der Torah. Das haben Sie wahrscheinlich auch schon gesehen, wo die mit den Torahrollen tanzen und singen. Sagen, wir haben eben das Gesetz bekommen und erfüllen das auch. Leider eben noch nicht richtig, deswegen ist der Messias noch nicht da. Das ist der Kampf, um den es wieder geht. Aber grundsätzlich kann man im Talmud lesen, wie Gott seine Torah den Völkern angeboten hat, den Goyim, und keiner hat sie gewollt. Mit ihren 613 Geboten da. Sie haben es gewollt und sind deswegen also das auserwählte Volk. Und das also hier, also nochmal, die Religion, der Zweck des Glaubens ist Gehorsam und Frömmigkeit. Und das andere ist die Weisheit, und da kommt eins zum anderen überhaupt nicht ins Gehege. So dann sind die Grundlagen der Philosophie allgemeine Begriffe, und sie selber muss aus der Natur allein genommen werden. Die des Glaubens aber sind Geschichten und Sprache und müssen aus der Schrift und Offenbarung genommen werden. Sehen Sie, diese Grundeinteilung zwischen Geisteswissenschaft und Naturwissenschaften in unserer Sprache heute gesagt. Also die Philosophie ist eigentlich Naturphilosophie, von der Vorsokratik angefangen. Leitwissenschaft in der Neuzeit dann die Physik, jetzt will es die Biologie werden, nicht? Die siedeln sich ja an, also Philosophie als Naturphilosophie, die Wissenschaften gab es ja noch nicht extra, und die hermeneutischen Wissenschaften, Schrift, Offenbarung, Geschichten erzählen, das Narrative, das ist dann die Religion. Und die beiden sind strikt getrennt, und wenn Sie jetzt mal daran denken, dass von der Antike her Wahrheit eigentlich das Unveränderliche ist. Für Plato gibt es keine Wissenschaft von der Natur im Sinn unserer Naturwissenschaft hier, dass ich hier die Sachen hier untersuche, wo sich dauernd alles ändert. Sondern da gibt es nur Naturphilosophie, indem ich die ontologischen Grundstrukturen, die sich nicht ändern, bedenke. Also der Gedanke, dass es, natürlich gibt es im Veränderlichen auch durchhaltende Strukturen, die sind Gegenstand der Philosophie und nur davon kann ich als Wahrheit reden. Etwas, was sich ändert, ist keine Wahrheit. Also dass es zum Beispiel jetzt eben 9:30 ist ungefähr, das ist keine Wahrheit, weil das im nächsten Moment schon falsch ist. Das ist für die Antike keine Wahrheit. Sondern Wahrheit ist nur das, was immer gilt. Das muss man sich klar machen. Deswegen ist Geschichte keine Wissenschaft für Aristoteles. Da werden ja nur Geschichten erzählt. Das ist eine andere Sache. Und das trennt er ja auch ganz deutlich, eben wie Sie hier lesen. Ne? Also die Natur alleine, das andere Geschichten, Sprache aus Schrift und Offenbarung. Der Glaube verstattet demnach jedem die höchste Freiheit zu philosophieren, damit man von allen Dingen, ohne ein Verbrechen zu begehen, denken kann, was man will. Und er verdammt nur diejenigen als Ketzer oder Schismatiker, welche Meinungen lehren, die zu Widersetzlichkeit, zu Hass, Zank und Zorn anregen. Und jetzt sehen Sie sich mal die damalige Zeit an, wir haben davon geredet, diese Religionskriege dieses Jahrhunderts, das ist das, was bei Religion rauskommt. Wir müssen uns hineinretten in die gemeinsame Vernunft, die gemeinsamen Gesetze der Vernunft. Und das hat man nur, wenn man Naturwissenschaft treibt. Nur da ist das zu haben. Sodass es um den Frieden geht, und das ist das, worum es ihm auch geht. Ihm geht es um den Frieden, auch den Frieden des Einzelnen. Wenn Sie sich die Ethik von ihm angucken, sein Hauptwerk, auch erst nach seinem Tod erschienen, der ganze zweite Teil, da geht es um die Affektenlehre und darum, wie bändige ich meine Affekte, damit ich einen Seelenfrieden habe. Im ersten Teil macht er eine allgemeine Metaphysik, da will ich nachher auch was zu sagen. Aber hin auf die Praxis Affektenlehre, damit es Seelenfrieden gibt. Und so sitzt er da, schleift seine Linsen und hat Seelenfrieden. Und denkt über so die Dinge nach, die es dort gibt. Und korrespondiert mit Leuten. Also er soll sich eben nur diejenigen für Gläubige halten, die je nach Kraft ihres Verstandes, ihrer Fähigkeiten zu Gerechtigkeit und Liebe anregen. Das ist, das, dem muss es dienen und nicht zu Zank und Streit. Und Dogmatik, sagt er, führt zu Zank und Streit. Da lässt sich nichts begründen, da kann man nicht darüber diskutieren. Der andere ist ein Ketzer und muss dann eben verbrannt werden. Und so fährt er ja dann noch fort. Diejenigen, die die Philosophie nicht von der Theologie zu unterscheiden wissen, streiten sich, ob die Schrift der Theologie oder die Theologie der Schrift untergeordnet sein müsse. Er geht also von dieser Haupteinteilung, das war der erste Gedanke, zu sagen, in der Philosophie bin ich in der gemeinsamen Vernunft und deswegen im Frieden. Wenn ich das irgendwie vermische, dann komme ich in die dogmatischen Dinge hinein und die Erzählung, wo man nichts begründen und beweisen kann, sondern wo geglaubt wird und deswegen nur Zank und Streit sind. Jetzt macht er den Fokus nochmal enger und sagt, wie ist das jetzt nun innerhalb dieser frommen Leute, die jetzt ihre Theologie nicht von der Philosophie scheiden? Sagt, dann habe ich das Problem, ist die Schrift das Maß der Vernunft oder ist die Vernunft das Maß der Schrift? Und dann sagt er, wo die Vernunft der Schrift angepasst werden muss, sagt er, das wird von den Skeptikern übernommen, die die Gewissheit der Vernunft leugnen. Da geht es nach der Schrift. Sie merken, dass das zugleich widerspiegelt schon eine Dissens infolge der Reformation zwischen den Kirchen der Reformation und der katholischen bis hin zu Benedikt, der dann sagt, dass der Glaube was mit der Vernunft zu tun hat und starke Vernunft sein muss, wenn sie auf der anderen Seite Luther haben mit seinem berühmten Wort von der Hure Vernunft. Der sagt, von der Vernunft ist da nichts zu wollen, es gibt keinen Vernunftzugang zu Gott, sondern das geht nur über die Offenbarung Jesu Christi. Sodass sich hier also der Glaube verbindet mit einer ziemlichen, also skeptizistischen Haltung. Und dasselbe haben Sie heute in der Diskussion, wenn Sie das eben schauen, dass tatsächlich aus dieser Prägung von dort her diese Verbindung kommt und wir eine ganze Reihe von Theologen haben. Inzwischen sind ja jedenfalls in Deutschland dann auch die katholischen Theologen ein ganzes Stück protestantisiert, was die Römer damit Betrübnis gucken und nicht bloß die Römer, ich auch, nicht? Dass man da sagt, also ist das jetzt so richtig, dass sich da diese Verteidigung des Glaubens verbindet mit einer Skepsis der Vernunft gegenüber. Dass man einfach sagt, auf der Vernunftebene kann ich weder den Glauben begründen noch den Atheismus. Also muss ich mich irgendwie innerlich entscheiden. Es läuft auf so einen Dezisionismus hinaus. Und ich entscheide mich dann, die einen eben aus der Schrift zu leben. Sondern nur von dort her kann ich es begründen. Während ja hier im Haus noch, das ist ja der Pater Schmidt hier da, philosophische Begründung des Redens von Gott gemacht wird. Aber nein, das geht auch auf natürliche Weise. Aber das finden Sie auch nur noch hier im Hause. In den normalen theologischen Fakultäten wird das immer schmäler, dass das auftaucht. Auch wo Philosophen gemacht werden, aber wo das in dieser Offenheit eigentlich läuft oder auf dieser Offenheit hin. Sie gucken, was Philosophie etwa Müller in Münster macht oder so. Das muss man schon. Also
vielleicht auf die Maß verteilen.
So ist es, genau, das ist die Frage.
Also, das ist der springende Punkt, da, genau.
Ja.
Ist ja das Subjekt gefordert.
So ist es.
Und wenn ich jetzt nur oder nur, dann, ich meine, gut, die Vernunft arbeitet manchmal vielleicht mit langsameren guten Werken, ja?
Ja.
Und das, was der Luther meint, ist vielleicht dieser unmittelbare Zugang, der eben durch das Abtun auch der Vernunft.
Also der war schon, der war schon der Meinung, dass die Vernunft es wirklich nicht kann, weil da die Lehre von der Erbsünde schärfer gedacht wird als in der katholischen Tradition. Der sagt, wir sind tatsächlich so zerstört mit unserer Vernunftmöglichkeit, dass wir das nicht können. Sodass er ausdrücklich also geschrieben hat, wer Gott außerhalb Christi sucht, das ist der Teufel. Man kann da was probieren, aber er ist ganz scharf gegen diesen aristotelischen Weg und gegen Aristoteles, bezeichnet er deswegen auch den Papst als den Antichristen, und zwar nicht bloß wegen also dieser schrecklichen Renaissance-Päpste da, sondern grundsätzlich in dieser Anknüpfung an Aristoteles. Er sagt, das kann nicht der richtige Gott sein, weil uns dieser Weg verschlossen ist. Und das ist ein Punkt, den während so die Katholiken stärker sich so an diese griechischen Vorstellungen gehalten haben, in der Scholastik klang das zum Teil wirklich so, als könne man da zwingend beweisen. Das ist schon wahr. Bitte.
Meine Frage ist, baut hier Spinoza nicht falsche Alternativen auf?
So ist es.
Kommt von daher zu falschen Lösungen.
Ja.
Wenn er sagen würde, ganz Gottes Wort, ganz Menschenwort, dann würde er eine Spannung aufrechterhalten, in der die Vernunft sowohl in der Philosophie als auch in der Theologie
so ist es. Ja. Und so müsste man es unbedingt machen.
Warum baut er diese Alternativen so auf?
Ich glaube, er sieht es so. Und ich habe selber etwa mit dem Bugel, hat er geheißen, Bugle, ein Professor der Psychologie in Freiburg, der ein Buch geschrieben hat, denn Sie wissen nicht, was Sie glauben. Das ist jetzt schon eine Weile her, 5 oder 6 Jahre, wahrscheinlich ist es sogar noch 2 Jahre mehr, weil je älter man wird, desto schneller vergeht die Zeit. Und auf dieses Buch, das ist bei Rowohlt rausgekommen und ist dann so ein bisschen versunken, weil es nebenher andere Skandale und Streitereien gab. Aber es gab dann in der Akademie in Freiburg, in der katholischen Akademie, eine Studientagung, so eben so Samstag bis Sonntag, an der ich teilgenommen habe. Und Bugel vertritt ganz entschieden die Position, sagt er, das ist verrückt zu sagen, Gottes Wort und Menschenwort. Wenn die Schrift Gottes Wort ist, kann sie nicht Menschenwort sein. Und wenn sie Menschenwort ist, kann sie nicht Gottes Wort sein. Es war ihm nicht klar zu bringen. Und wir haben das nicht bloß diskutiert in der Aula, sondern auch dann beim Essen haben wir zusammengesessen und abends noch beim Glas Wein. Also der hat es einfach nicht akzeptieren können oder wollen. Aber ich nehme ihm erstmal ab, hat das so gesehen, ich kriege das nicht zusammen. Sagt er, was reden Sie? Sie sagen das zwar, aber wie soll das gehen? Ich sage, das liegt doch einfach, das ist doch schon das, was auch gemeint wird mit Jesus Christus, dass er Gott und Mensch ist. Sagt, ja eben, das geht eben genauso wenig. Eigentlich ist das Problem von Leib und Seele schon. Wie kriege ich das zusammen? Ich habe also versucht, mit allen Weisen da irgendwie, auch so ein Verhältnis, dass zum Beispiel ein gedruckter Text einerseits schwarze Buchstaben sind, andererseits eine Bedeutung, die man unmittelbar liest. Die stehen ja auch nicht zerrissen nebeneinander, sonst eine Spannung, wo das so in einem ist. Und wenn man richtig lesen kann, sieht man ja gar nicht mehr die Buchstaben, sondern ich sehe ja schon gleich den Sinn, wenn ich das lese. Nicht? Hat nichts genützt.
Es ist ja auch die Vernunft, die fortschreitende Offenbarung vom Alten bis zum Neuen Testament.
Ja, eben. So ist es.
Anfängliche Offenbarung zu immer größerer Vollkommenheit im Neuen Testament.
Genau das. So ist es. Also ich finde auch, anders ging es gar nicht. Ja, also ich war, deswegen, Sie merken, das hat mich wirklich so getroffen, das war mir so noch nicht begegnet, in dieser so Schärfe und Deutlichkeit des Redens, dass mit allem gesagt, das habe ich versucht und so, nein, war nicht zu wollen. Bitte?
Das ist, denke ich, der Fall dessen, was Sie mal beschrieben haben. Oder von oben her denken, ja, und nach unten treiben.
Ja.
Ich habe kurz einen Artikel gelesen, da Weihnachten, Helmut Schmidt und Gott, Geschichte einer Entfremdung. Wenn ich halt diese ganzen Glaubensfragen auf mein rationalistisches Paradigmenmaß eindampfe, dann komme ich natürlich über einen bestimmten Punkt nicht raus.
So ist es, dann geht es nicht weiter.
Dann sage ich, okay, 100% Gotteswort plus 100% Menschenwort macht 200%,
ja,
ist nicht möglich, ich bin auch nur einer. Weil ich es halt substanziell denke.
Eben, und da habe ich, ja, eben, das ist mir damals bei Bugel noch nicht eingefallen, was ich ja inzwischen dann mit den 200% habe, wenn ich sage, ein Gedicht ist 100% Kugelschreiber und nicht etwa mit Lücken und in den Lücken sitzt dann der Musenkuss, nicht, sondern es ist ganz und gar 100% Kugelschreiber und doch nochmal 100% Inspiration oder sagen wir mal genauer 10% Inspiration und 90% Transpiration, weil man dann dran arbeiten muss oder so. Nicht? Genau, arbeiten mit der Vernunft. Nicht? Und dann bin ich schon bei 200%. Aber das ist genau der Gedanke, der dahinter steckt. Und auf dieses andere Bild, weil ich diese Herausforderung mit den Hirnleuten noch nicht hatte, bin ich damals nicht gekommen. Ich weiß nicht, was er da drauf gesagt hätte. Denn da, so hätte man ansetzen müssen. Sie haben völlig recht.
Ja.
So ist es.
Wenn sie Offenbarung ist, dann muss sie doch vernünftig sein.
Ja, eben.
Sonst wäre doch Gott oder Transzendenz die Unvernünftigkeit
in sich. So ist es. Und das kann ja nicht sein. Und wie er das löst, sehen Sie ja, er geht darauf zurück und sagt, dass Gott den es ja jetzt als Person nicht gibt. Also Gott kann nicht Person sein, weil Person immer was Eingegrenztes und Beschränktes ist. Deswegen seine berühmte Formel Deus sive natura, davon werden wir noch reden müssen. Und deswegen muss er sich so helfen und sagt, die damaligen Menschen waren noch so hinterm Mond, die konnten das nur auf primitive Weise erfüllen. Das ist das, was er im Folgenden jetzt auch schreibt. Er kennt also nicht den Begriff, positiven Begriff der Geschichte und der Offenbarung, sondern er sagt, das arbeitet sich so irgendwie heraus und gelingt nicht. Und dann habe ich diese Primitivität der Leute von damals, denn das heißt ja Neuzeit, dass da dieser Umschlag passiert ist in der sogenannten Querelle des Anciens, modern. Bis dorthin hat man gesagt, die Alten sind die Wahren und die Wissenden. Und von dort her ist immer weniger geworden. Goldene Zeitalter, das Beste ist am Anfang und es wird dann immer weniger. Keiner reicht an Homer ran. Und die Lateiner reichen nicht an die Griechen ran. Also der Aeneas ist eben nichts. Der Vergil, bitte. Ja, das wird eben bei ihm noch nicht ganz klar, aber so müsste, an sich ist das konsequent, das was heute, heißt das eben Evolution. Genau das ist gemeint. Das heißt, dass sich das erstmal herausentwickeln muss. Aber zunächst war der Gedanke, die Alten haben die Wahrheit und wir kommen später und sind weniger. Und dann schlägt das um, in dieser berühmten Diskussion, und sagt, nein, geschichtlich betrachtet sind das ja die groben Anfänge. Das sind die Kinder und wir sind die Erwachsenen. Denn wir kommen später, die konnten das gar nicht so wissen. Das heißt, im Maß, wie die technischen Erfindungen kommen und dort es tatsächlich so ist, dass man vom Simpleren zum Reichen und Neuen kommt, wird das das neue Paradigma. Und das schlägt dann irgendwann in dieser berühmten Querelle eben auch um jetzt, wofür es bisher nicht galt, nämlich für die Literatur, für die Kunst, für das Wissen und die Philosophie, dass man sagt, die Alten, das ist doch primitiver Anfang. Dann kommt die Entdeckung der primitiven Völker, gehört natürlich auch hinein. Die sitzen da und wissen eben nichts, haben nicht unseren Status. Und jetzt setzt sich das durch, sagt, nein, nein, also Homer und Shakespeare ist mehr als das oder so, all die Geschichten. Und das wirkt sich hier natürlich nochmal auch aus. Die sind primitive Leute, versuchen auf primitive Ebenen eine Ordnung ihres Lebens zu schaffen. Und dann lesen sie, man liest ja auch alles als Bestimmung im Alten Testament. Da werden ja nicht bloß die 10 Gebote geoffenbart, sondern alles ist ja Gottes Gebot, wo die Latrinen angelegt werden müssen und wie das auszusehen hat und wie das aussieht bei die ganze Hygienefragen und alle die. Alles Gesetz von Gott her. Und so sagt er, das ist eine primitive Stufe und so haben die auch primitive Gottesvorstellungen. Zum Beispiel, dass Gott jemand ist, der zornig ist, den man besänftigen kann. Und alle diese Dinge, die da hineingehören, sagt er, das ist eben primitiver Stand. Und so war das auch bei dem Kollegen Bugel. Er hat gesagt, nein, dass die damals sitzen und legen sich das irgendwie zurecht. Und deswegen sagt er, wir müssen nicht bloß nachträgliche Missbräuche der Botschaft kritisieren bei uns, sondern wir müssen die Bibel als solche verbieten. Und es geht nicht an, dass der Bundespräsident, ich weiß nicht, was er damals war, bei irgendeiner Gelegenheit, bei einem Jubiläum oder so, das Vaterunser gebetet hat oder so, da hat man ihm schon klar machen müssen, dass das Vaterunser nun wirklich nichts, wogegen die Juden was haben, denn das ist nun ganz und gar aus dem 18-Gebet oder so entwickelt, das wusste der wieder einfach nicht, nicht? Das musste, hat ihm dann der Exeget so erklärt, der auch dabei war, aber gut, lassen wir es beiseite, nicht? Sondern dieser Kern, der sagt, das kann nicht gehen und hat natürlich vor allen Dingen abgestellt auf das Buch Josue. Und entsprechende Psalmen. Ne? Im Buch Josue haben sie diese Schilderung der gewaltsamen Eroberung des gelobten Landes, wo heute ja die Archäologen sagen, wir finden keine Spur davon. Sodass heute erklären uns die Historiker, dass es eher so ein allmähliches Einsickern von Gruppen gewesen. Nichts mit Trompeten und Jericho fällt ein. In Jericho auch gewesen, da steht dieser eine Turm darum und nichts von eingefallenen Mauern, man hat nichts gefunden. Keine Ansätze dorthin. Also man weiß aber nicht, wie man mit diesem Buch Josue umgehen kann. Die Kirchenväter haben sich ja so geholfen, dass sie das interpretiert haben auf den Teufel und auf die Laster, die in uns stecken. Und haben das so entschärft. Aber dann kommen die entsprechenden Texte in den Psalmen, nicht? Wo es da heißt, also gelobt sei der, der also gegen Babylon gesagt, nicht, von der babylonischen Gefangenschaft, selig der, der deine Kinder an die Mauer wirft, dass dann das Gehirn darunter fließt und so die Geschichten. Und sowas zitierte er dann natürlich dauernd, der Buckel, und sagte, das ist Bibel und sowas geht nicht. Ja, jetzt muss man eben gucken, wo die Texte, so ist es. Und jetzt sagt er, ja, wenn, dann kann doch das, können das keine Gottestexte sein.
Hat er auch meiner Meinung nach, also ich finde, dass er kein Unrecht hat.
Ja, aber das muss man schon vermitteln. Man muss sagen, die Bibel ist, das hängt natürlich damit zusammen, dass man ja lange Zeit immer noch die sogenannte Verbalinspiration vertreten hat. Das heißt, wie Sie das auch auf den Bildern in der Buchmalerei sehen, dann sitzt dann der Vogel des Heiligen Geistes auf der Schulter und redet dem Evangelisten jedes Wort ein, diktiert ihm das. Der Evangelist schreibt nur ab. Während wir das ja heute anders denken und sagen, es gibt Gottes Wort für den, der dran glaubt, und er soll mir an sich dran, also ich glaube daran, ich hoffe, dass ich dran glaube, man weiß ja nicht genau, ob man glaubt, nicht, aber ich hoffe, dass ich das glaube und mir das nicht bloß einrede. Das ist ja also, das Gotteswort höre ich, aber ich habe es nur so, wie ich es höre.
Genau.
Und ich höre es schon nicht so, wie es gesprochen ist. Das heißt, der eigentliche Ort des Wortes ist ja nicht der Mund, sondern das Ohr. Und im Ohr wird es immer schon gehört vom Hörenden, berühmtes scholastische Axiom, quidquid recipitur, ad modum recipientis recipitur. Was immer aufgenommen wird, wird nach dem Maß des Aufnehmenden aufgenommen.
Es brodelt eigentlich immer in mir. Ich lasse ja jeden Einzelnen stehen. Aber ich denke so oft an Friedrich den Großen und ich meine, er hat für meine Begriffe genau das Richtige. Soll doch jeder nach seiner Fassung selig werden. Das hören Sie jetzt nicht. Gerne.
Ja, ich will, jetzt kommt nicht darauf an, ob ich das gerne höre oder nicht, sondern ich will sagen, dass die Gläubigen aller dieser Religionen sich darin einig sind, dass sie das nicht als Lösung betrachten. Bei ihrer Spannung untereinander. Also das weiß ich einfach auch von unseren religionswissenschaftlichen Kongressen oder so. Natürlich sagen die Leute von außen immer, jetzt habt euch doch nicht mal so, ihr meint doch alle dasselbe, nur sieht es bei jedem ein bisschen anders aus. Dann sagen wir, nein, nein, wir wissen, dass wir schwierig miteinander haben, aber dagegen sind wir einig, dass wir mit dieser Lösung nichts anfangen können. Denn dann ist Offenbarung weg, dann hat es keinen Sinn, von Offenbarung zu reden. Und das, dann muss ich konsequent so reden wie Jaspers. Der spricht eben nicht von Symbolen, sondern nur von Chiffern und sagt, wir haben zu tun mit dem allgemeinen Umgreifenden. Heute macht das die pluralistische Religionstheologie und sagt, das ist das große Real, das Wirkliche. Und dann spiegelt sich das bei uns, aber spiegeln ist schon nicht der richtige Ausdruck, das bewegt, berührt uns, jetzt kantisch gesprochen, es affiziert uns, aber dann sind es unsere Apparate, die aus dieser Affektion was machen.
Ja, das war ja nun auch schon lutherisch geprägt.
Ja, ja. Nur bleibt der Luther dabei zu sagen, das ist aber Gott, der das bewirkt. Deswegen brauche ich ja die ganze Trinität. Also es reicht nicht Gott, der Vater und das Wort, sondern ich brauche noch die Instanz, die dafür sorgt, dass das Wort richtig ankommt.
Das muss er ja sagen.
Ja, klar muss er das sagen. Anders geht Offenbarung nicht. Entweder niemand muss ja Offenbarung glauben. Aber wer Offenbarung glaubt, glaubt nicht konsistent oder denkt nicht konsistent Offenbarung, wenn er nicht außer dem Offenbarer und der Offenbarung eine Instanz denkt, die das Ankommen und das Bleiben der Offenbarung sicherstellt. Deswegen versuche ich das auch so, gerade auch Nichtchristen klarzumachen, dass es dann für mich gehört, ich weiß, dass Sie das nicht glauben, aber Sie müssten eigentlich sehen, dass das zur Konsistenz nötig ist. Wer glaubt, dass Jesus Christus das letzte Wort ist, und das glauben die Christen, vielleicht irren sie sich ja, aber Christsein heißt glauben, Jesus Christus ist das letzte Wort. Da die Welt nicht mit seinem Tod untergegangen ist, bleibt er nur letztes Wort, wenn es eine Instanz gibt, die von Gott her sicherstellt, dass die Offenbarung bei den Menschen nicht so verkommt, wie alles verkommt, was in unsere Hände fällt. Das Beispiel, was dann Louis dafür bringt, ist wie Spielzeug im Kinderzimmer, was früher oder später kaputt ist und entsprechend aussieht. Wenn Jesus Christus also über 2000 Jahre das letzte Wort sein soll, brauche ich ein Lehramt.
Man könnte doch immer behaupten, jeder möchte gut sein, aber es geht halt leider nicht ohne Streit.
Ja, ja, das geht ja auch noch. Nur geht es hier eben nicht ums Gutsein, das ist ja auch die Lösung, die er hier macht. bis zu Lessing, es geht nur ums Gutsein, sondern es geht zugleich um die Wahrheit. Wenn wirklich ich glaube, dass Gott gesprochen hat, dann liegt mir daran, dass ich wirklich glaube und weiß, was er gesagt hat und nicht, dass ich mir sagen lasse, nein, nein, das meinst du ja nur, dass er das gesagt hat. Das ist bloß deine private Meinung, aber nicht das Wort Gottes. Das kann ja jemand sagen, sagt, es gibt keine Offenbarung oder das ist eine Anmaßung, das zu glauben. Aber die, die wirklich glauben, glauben, ist es wirklich das Wort Gottes.
Und das natürlich dann im Streit mit denjenigen,
die was anderes sagen. Aber damit kann man aber gut umgehen, finde ich, anständigerweise. Während die meinten damals, so fürchterlich wie das ja auch war hier in Europa, damit kann man gar nicht anständig umgehen. Sondern das kann nur zu Mord und Totschlag führen. Es hat ja zu Mord und Totschlag geführt. Das ist ja, muss man einräumen.
Na, weil es ein Diktum war.
So ist es. Ja, ja, aber jetzt haben wir die Dikten auch und jetzt versuchen wir anders miteinander umzugehen. Dass das nur Gruppen sind, sehen Sie heute im Islam. Wenn Sie mal diesen Film anschauen, diesen, das ist ja wirklich sehenswert, der Götter und Menschen, ich weiß noch nicht, warum der so einen blöden Titel hat, aber so heißt er nun mal, wo dort diese Trappistenmönche im Atlasgebirge leben und dort umgehen mit den islamischen Dörflern und wunderbar leben. Und dann bricht ja dort der extremistische Islam aus und die bringen dann die Leute in den Dörfern um, weil die mit den Christen gut sind und bringen die Christen um, weil die dort da sind. Einfach so.
Das ist ein Thema. Ich habe mir auch den Film angesehen und der lässt mich bis heute nicht ruhen, weil ich nämlich auch der Meinung war, diese Trappisten, die haben einfach das Politische in, Entschuldigung, wenn ich das jetzt sage, also es hat mich ziemlich aufgeregt, die lassen das Politische mit ihrer Gotteswahrnehmung völlig außer Acht und gehen offen sozusagen in den Tod, weil sie nämlich nicht wahrhaben wollen. Und das sind meine Schwierigkeiten generell, wenn ich sozusagen immer nur die eine Seite höre mit der Offenbarung und man lässt einfach das Aktuelle außer Acht. Wenn die Trappisten aus Frankreich kommend einfach nicht wahrhaben wollen, dass eben, sagen wir mal, die Franzosen damals wirklich die Kolonialherren waren und dass das Volk dermaßen aufgebracht ist, dass die es nicht verstehen wollen, woher eigentlich diese Tendenz kommt, diesen Zorn, obwohl sie nur Gutes getan haben mit den Islamisten, da habe ich einfach, da habe ich kein Verständnis, tut mir furchtbar leid.
Ja, okay, dazu jetzt, ich weiß nicht, wer von Ihnen hat den Film gesehen oder gelesen, da muss man was ergänzen, was jetzt Frau Schäfer-Schlegel weggelassen hat und nicht angesprochen hat. So simpel ist es nicht dargestellt, sondern ist es so, dass der Gouverneur der Provinz natürlich sagt, ganz politisch, wie Sie es jetzt formuliert haben, ihr müsst weggehen. Aber die Leute aus dem Dorf haben gesagt, wenn ihr weggeht, das Bild, das sie verwenden, ist ja so, der eine Mönch sagt, aber sind ja, die Mönche waren ja nicht einig, da zu bleiben, sondern die waren in sich gespalten. Und einer von diesen, der auch weggehen wollte, sagt dann im Gespräch mit den Dorfleuten, ihr müsst sehen, wir sind wie Vögel auf dem Baum. Wir sind jetzt da und wir werden wieder wegfliegen. Und was sagt der Dorfälteste dazu? Er sagt, nein, sagt die eine Frau, sagt das. Der Dorfälteste spricht auch schon davon, von seiner Mutter und so. Und dann sagt die eine Frau, nein, der Baum seid ihr, wir sind die Vögel. Wenn ihr weggeht, sind wir heimatlos. Dann werden wir umgebracht. Also das ist schon ausgewogen. Es ist wahr, die setzen nicht die Politik an die erste Stelle. Und da gestehe ich frank und frei, ich gehöre auch zu den Leuten, die das so machen, dass ich Politik nicht an die erste Stelle gehöre. Das gehörte zu den Streitpunkten damals mit den 68er Jahren, wo ich das den Studenten immer schon entgegengehalten habe und gesagt habe, Politik als erstes war in der Antike. Da ist der Mensch ohne Politik kein Mensch, sondern er ist beraubt. Denn privat heißt ja beraubt. Das ist aber nicht christliche Position. Das ist antike Position. Der eigentliche Mensch ist der Politiker. Politik machen aber nur die Männer, also Frauen und Kinder zählen nicht. Und bei den Männern zählen nur die, die Politik machen. Wer keine Politik macht oder machen kann, wie zum Beispiel Cicero, als sie ihn rausgeschmissen haben, und er sitzt dann zu Hause auf seinem Landgut, Tusculanum, und macht philosophische Gespräche, entschuldigt sich auch dafür, er ist ein Privatus, ein Beraubter. und sagt, das wird anders im Christentum. Da kommen nicht Völker in den Himmel und nicht Politiker als Politiker, sondern der einzelne Mensch. Das ist eine ganz andere Struktur. Und ich kann nicht behaupten, dass Politik die oberste Kategorie ist. War aber für die 68er so. Und das war einer der Streitpunkte mit den Studenten, hier, wenn ich hier war zu Vorlesungen, wie bei uns in St. Georgen. Ne? Und dabei bleibe ich bis heute. Also ich gebe zu, die Politik muss berücksichtigt werden. Aber ich bin nicht bereit, ihr die erste Stimme zu geben. Also das war der eine Punkt. Der zweite Punkt, nochmal, sie wird hier einbezogen in den Film. Es ist nicht ganz so, wie Sie es geschildert haben. Sondern es ist eben nochmal so, dass die selber überlegen hin und her und dann sagen, was sollen wir machen? Die einen sagen dringend, ihr müsst weg, sonst wird hier alles umgebracht. Die anderen sagen, wenn ihr weggeht, sind wir geliefert. Und dann haben sie sich dann natürlich vor diesem Hintergrund auf Gott und den gewaltsamen Tod Jesu Christi entschieden, wir bleiben. Und dann sind ja 7 von denen werden eben gefangen genommen und man hat dann eine ganze Zeit später ihre Köpfe aufgereiht am Straßenrand gefunden. Das wird ja in dem Film nicht mehr gezeigt, sondern diese Gruppe verschwindet im Schnee. Wir wissen auch nicht, was ihnen passiert ist und wie das gegangen ist. Man hat eben dann Wochen später die Köpfe auf der Straße gefunden nebeneinander. Und 2 sind eben gerettet worden. Der eine, der Alte, ist schon gestorben und der andere lebt noch. Jedenfalls zur Zeit der Herstellung des Films. Man hätte sich ja jetzt gelesen, wenn der jetzt gestorben wäre. Das ist der Hintergrund. Jetzt waren erstmal Sie dazu und dann Sie nochmal.
Spinoza zurückkommen.
Ja.
Also,
ja. Ist er? Ja.
Wer gegen die Vernunft und Philosophie der Religion zur Dienerin gibt, der ist gehalten, die Vorurteile und so weiter.
Ja.
Die Philosophie als Dienerin der Theologie kann man auch ganz anders verstehen, dass sie zu einer größeren Entfaltung der Theologie führt. Begrifflichkeit und Denkstruktur zur Verfügung stellt, die die Theologie überaus notwendig braucht.
Ja, eben. Deswegen, und so machen wir es ja hier miteinander, nicht? Dass das ja genauso hineingehört, sehe ich auch so. Aber das ist. Ja, ja. Eben, ich sage, man kann ihn ein Stück entschuldigen durch die damaligen Erfahrungen, wie das da wirklich zuging, auch zwischen den Christen selber. Mit den Martyrien in England und auch sonst. Der einzige Ort, wo man halbwegs leben konnte, war ja eben Niederlande, wo er dort war. Auch Descartes hat ja also Angriffe erfahren, wo ihn Fürsten halt geschützt haben, sodass das dann unterblieb. Damals sah es tatsächlich in vielem so aus, dass man meint, ein anderes Leben gibt es nicht in dieser Umbruchssituation. Trotzdem ist es natürlich falsch. Es ist genauso wie Sie, so muss man es sehen. Bitte. Ja.
Vollkommen klar. Und die weltübernehmende Vernunft rät auch, es anders zu machen. Nur muss man halt auch sehen, dass in den Zeiten, in denen die Christen so bereit waren, Zeugnis zu geben, das Kardinalsgebot ist ja eigentlich auch ein Anzeichen, dass diese Eltern herrschen, ja, bereit sein sollten, notfalls ihr Leben, ihr Blut für Christus zu geben und für die Sache, dass da das Christentum natürlich tatsächlich Salz der Erde war. Und heute, ich meine, ganz brutal ausgedrückt, dieser verbeamtete Kirchenapparat mit seinen strukturierten Dialogforen, der ist sowas von saft- und kraftlos, dass es, wie der Österreicher sagt, zum Speien
ist. So ist es, ja. Das ist schon, also deswegen, ich habe auch mal darauf hingewiesen, dass die letzten Enzykliken des verstorbenen Papstes eigentlich immer aufs Martyrium hinausliefen. Spricht immer am Ende davon, als diesem Ernstfall, dass, und bis zum Wort selber, nicht? Das Wort selber heißt ja eigentlich nur Zeugnis. Vom Martis der Zeuge, nicht? Dass also das eigentliche Zeugnis das Blutzeugnis ist, das beweist nichts. Man kann auch für etwas Falsches sterben im Irrtum, das ist nicht der Punkt, das hat auch Paderaner immer so gesagt. Aber auch die Theologie des Todes war ja ein Zentrum von Karl Rahner und in diesem Zentrum gerade auch nochmal das Martyrium. Und ich finde auch, dass das schon ein besonderer Punkt nochmal auch des Menschlichen ist. Ich finde, dass das also ein Rang des Menschen ist, an, wo wir eben den Engeln überlegen sind, dass wir für jemand und etwas sterben können. Das kann kein Engel. Das können nur Menschen. Wir können auch leider töten, das ist richtig. Aber sterben für etwas oder jemand können nur Menschen. Und das ist ein Rang, wo Hegel liest oder andere Dinge, man sagen kann, daran sind eigentlich die griechischen Götter gestorben. Deswegen geht die Tragödie in der Komödie unter, in der Allzumenschlichkeit der Götter, weil die können sich da oben im Himmel prügeln, zum Beispiel in der Ilias, nicht? Die prügeln sich da oben rum, auf Erden stirbt. Hektar für seinen Vaterstadt. Wird da abgeschlachtet, also herumgejagt von dem Achill, abgeschlachtet und dann nochmal als Leiche mit dem Wagen nochmal herumgezogen. Der stirbt. Die Götter sind da oben Kinder, so wie es dann beim Hölderlin heißt. Schicksallos wie der schlafende Säugling. Unter menschlichem Niveau. Und deswegen sollte man also diese Dimension nicht unterschlagen. Und ich finde auch, man hat schon den Eindruck, dass heute für viele tatsächlich das Leben der Güter höchstes ist. Hat ja auch damals ganz wörtlich und ausdrücklich Heine gegen Schiller so geschrieben. Er hat gesagt, das ist nicht wahr. Schiller am Schluss der Braut von Messina, das Leben ist der Güter höchstes nicht, der Übel größtes aber ist die Schuld. Und dagegen Heinrich Heine, das höchste Gut ist das Leben ist das höchste und das schlimmste Übel ist der Tod. Das ist animalisch und nicht menschlich. Menschlich heißt, dass mein Leben mir nichts mehr wert ist, wenn mir nichts mehr wert ist als mein Leben. Wenn ich nicht was habe, wofür ich lebe, kann ich nicht leben. Und wofür ich wirklich lebe, dafür sollte ich dann wenigstens grundsätzlich auch bereit sein zu sterben, ob ich es wirklich schaffe oder ob mich dann doch also die Todesangst überwältigt, das ist offen. Deswegen hat die Kirche immer Wert darauf gelegt, niemand darf sich zum Martyrium drängen. Kommt übrigens auch vor in dem Film, wo es extra angesprochen wird, wir dürfen nicht das Martyrium suchen. Das hat immer die amtliche Kirche gesagt. Aber unter Umständen darf man sich dem nicht verweigern, wenn man wirklich festhalten will, den Glauben, dass das möglich wird und geschieht.
Ich meine, selbstverständlich ist natürlich in Deutschland so ein Begriff wie Ehre lange diskreditiert, ja, weil es furchtbar missbraucht worden ist. Nur wenn wir die Dinge ausblenden, dann kriegen wir sie von der anderen Seite, eben durch die Ehrenmorde oder die Ehre bei den Damen und Herren mit Migrationshintergrund, kriegen wir es dann unter Umständen wieder rein.
So ist es.
Also wir können es gerne verdrängen, aber es holt uns ohnehin
ein. Ja, holt einen ein.
Dass wir sozusagen eben eine Balance mal finden zwischen den Extremen.
Ja, ja. Ich meine auch, es kommt wirklich auf diese Vermittlung an und das wird hier so deutlich, dieses Entweder-Oder bei ihm, in dieser ganzen Schärfe, aber das fasziniert natürlich. Und sowas schreiben, das macht natürlich dann auch Furore, denn es ist kompliziert, wenn man so Spannungen zusammenhalten soll, die man nicht wirklich gedanklich zusammenbringt. Also wo man nur sagen kann, weder so noch so, sondern irgendwie, sondern was heißt hier irgendwie, was heißt hier irgendwie, muss man ein bisschen doch durchklären können, aber mit dem Durchklären wird es falsch. Und dann sind es eben die terrible Simplificateur, auf die es dann hinausläuft, das ist das Problem. Und deswegen finde ich eben den Spinoza wirklich verhängnisvoll mit dem, was er hier angestoßen hat. Aber deswegen sollte man eben auch zur Kenntnis nehmen, wenn ich Philosophie in dieser Weise versuche, da so freizuräumen und das wegzulassen, dann lande ich eben in solchen Positionen, wie sie dann hier auftauchen. Dass ich dann sage, christliche Philosophie kann es gar nicht geben, hölzernes Eisen. Nicht? Und das ist nicht möglich. Aber er sagt es genauso, nicht, wie wir das da lesen. Nicht? Also die Schrift lehrt nicht philosophische Dinge, sondern bloß Frömmigkeit. Und ihr ganzer Inhalt ist den vorgefassten Meinungen des Volkes angepasst worden. Wer sie also der Philosophie anpassen will, wird den Propheten vieles andichten, was sie nicht im Traum gedacht haben und ihren Sinn falsch erklären. Wer hingegen die Vernunft und Philosophie der Religion zur Dienerin gibt, der ist gehalten, die Vorurteile des gemeinen Volkes im Altertum als göttliche Dinge gelten zu lassen und seinen Geist damit einzunehmen und verblinden zu machen. Sie werden also beide, der ohne Vernunft und der mit Vernunft, Unsinn vorbringen. Die Frage, es klingt ganz also einleuchtend überzeugend, aber die Antwort ist genau das, wie Sie es formuliert haben. Es kann nicht stimmen, so einfach ist es nicht. Ich muss tatsächlich denkend glauben und ich muss auch nochmal erkennen, dass ich im Glauben auch zu denken habe. Also dass die Philosophie nicht ohne Glauben auskommt, das hat ja dann auch nochmal wieder Jaspers gesehen, hat deswegen ja extra dieses Büchlein geschrieben, der philosophische Glaube. Da hat er erstmal so ein kleineres geschrieben, das war so ein Fischertaschenbuch. Das waren Vorlesungen, die er in Basel gehalten hat, als er, glaube ich, noch nicht den deutschen Pass zurückgegeben hatte und noch nicht dort wohnte, sondern es war so das Kennenlernen und Auftauchen dort. Und dann hat er später nochmal so ein dickeres Buch geschrieben, so dick, der philosophische Glaube und die Offenbarung, wo er das dann ausarbeitet und sich damit das durchführt, seine Schifferlehre darstellt und eben das genau ausbreitet und sagt, die Wahrheit gibt es eben nur in der Schwebe Und er wirft eben dann diesen Religionen vor, dass sie ein Buch zum Heiligen Buch erklären, Juden, Christen, Muslime, dass er einen Menschen zu einem Gottmenschen erklärt, wie also die Christen, sagt, hier wird, das nennt er dann Aberglaube, das ist also genau eigentlich dieser Verfall, während man eigentlich in dieser Schwebe bleiben müsse, ohne zu wissen, dass das hingehört. Und ich sage, das kann man nicht ausschließen. Von woher soll ich sagen können, ausschließen, dass das Umgreifende sich in einer bestimmten Weise von sich her festlegen kann? Dann sind wir aber beim Gottesbegriff. Und bei diesem Gottesbegriff sagt jetzt nun der Spinoza, der korrigiert jetzt also den Descartes. Und zwar korrigiert er zunächst mal dessen Substanzenlehre. Wir haben ja beim Descartes drei Substanzensorten. Das erste ist die absolute Substanz Gottes. Das zweite ist die Res Cogitans, die Denkseele, nicht? Die Seele als Denkding, wobei ich nochmal erinnern darf, Denken heißt hier jetzt nicht bloß, was wir denken meinen, sondern jede geistige Tätigkeit. Führt auch extra auf. Sagt Zweifeln, Werten, alles das gehört mit hinein, also geistige Tätigkeit, eine Geistsubstanz, Res Cogitans. Und dann gibt es noch die Res Extensa, die ausgedehnte. Also wir haben drei Substanzsorten. Wie verhalten die sich zueinander mit ihrem merkwürdigen Ungleichgewicht? Wie kann ich zusammendenken, erstmal schon Substanz, Denksubstanz und ausgedehnte Substanz, wo er meint, da gibt es irgendeinen Austausch in der Zirbeldrüse mit den Lebensgeistern und dem Blut, ohne dass er das richtig hinkriegt. Und zweitens, wie denke ich die Substanz, die geschaffene Substanz, im Verhältnis zur absoluten Substanz? Nicht? Das ist ja ein Problem. Und das löst jetzt Spinoza so, dass er sagt, es gibt nur eine Substanz. Er definiert Substanz als das, was durch sich, aus sich ist und auf nichts anderes angewiesen ist. In keiner Weise. So können wir gar keine Substanzen sein, sondern es gibt nur eine Substanz. Diese eine Substanz ist unendlich. Die enthält alle Möglichkeiten und Wirklichkeiten. Unendlich viele Prädikate. Das haben Sie noch im kantischen Gottesbegriff Omnitudo Realitatum.
Vielleicht hat dort der Goethe seine leibselige Geisteinheit her.
Die findet er natürlich da wieder. Ja? Er hat das ohne den Spinoza gemacht und hat jetzt bei Spinoza wiedergefunden. Ja. Sagt, der bringt es auf den Begriff. Das ist ganz klar. Also ich habe sowohl das Problem, wie denke ich die Einheit in mir, wenn ich da zwei Substanzen einführe, geht es nicht richtig. Und wie denke ich mein Verhältnis zu Gott, wenn ich da zwei Substanzen einführe, sagen die, geht es auch nicht. Und deswegen greifen die alle, Hegel, Fichte und so, auf den Spinoza zurück. Nur versuchen sie, ihn zu korrigieren. Der Fichte macht es so, dass er sagt, außer Gott gibt es sein Bild. Wobei er ja mit Bild jetzt nichts Substanzielles denkt, also nicht die Farben und die Leinwand, sondern das Bild als Bild, so wie bei einem Spiegelbild. Ich habe nur das Bild als Bild, das ist nur so lange da, wie also jetzt das Urbild dem gegenübersteht. Und er sagt, es gibt also nur eine Substanz, das ist die ist absolut, einzig, denn wenn sie zwei geben, wären sie schon wieder nicht das Erste und Einzige. Das Absolute gibt es nur einmal, klar, das ist gewusst. Zweitens kann diese Substanz keine Person sein, denn Person ist, hat also Welt, ist auf andere Personen bezogen, steht im Gegenüber, ist begrenzt und beschränkt. Deswegen seine berühmte Formel Deus sive natura, wobei er bei Natur jetzt an das denkt, was die Antike mit Natur meint, Physis nämlich, das heißt die Urwirklichkeit. Bei der Physis, die geht ja nicht aus einem Gott hervor, das sind ja schon die Schritte, die Philosophie macht in der Kritik daran. Sondern die Physis ist das, was alles ist, das Aufblühende, und da gehören die Götter und die Menschen hinein. Und sagt, und das Absolute ist eben zugleich die Physis mit. Selbstverständlich hat diese Physis und das Absolute keine Wahlfreiheit in unserem Sinn. Warum nicht? bei Wahlfreiheit haben heißt, sich bestimmen lassen. Wer eine Wahlfreiheit hat, ist ja noch unbestimmt. Und er wird nicht durch sich bestimmt, sondern durch das, was ihm begegnet. Beispiel, Sie gehen in ein Geschäft und dann wollen die Waren gekauft werden. Und die Waren wirken auf uns ein. Ob es nun Bücher oder Käsesorten sind. Und irgendeins von diesen Gütern siegt. In Wirklichkeit kaufe nicht ich das Gut, sondern das Gut lässt sich von mir kaufen und hat da gesiegt über die anderen Leute. Also, wer Wahlfreiheit hat, ist nicht absolut. Er ist nicht selbstbestimmt, sondern er ist noch unbestimmt. Deswegen nennt ja Hegel in seiner Logik als Einnahme für das Nichts die Freiheit. Er sagt, absolute Freiheit ist dasselbe wie das Nichts, nämlich totale Unbestimmtheit. Von dort her übernimmt es dann Sartre auch. Ne? Er sagt, ich habe das Sein und die eigentliche Form von Sein ist ein Stein. Er ist ganz und gar, was er ist. Das en soi, in sich, an sich. Und dann haben wir daneben das pour soi, dass jemand, der offen ist im Erkennen und im Wollen für Beeinflussung von außen und im Maß, wie ich frei bin, bin ich noch nicht bestimmt. Absolute Freiheit wäre die absolute Unbestimmtheit und deswegen ist ein anderes Wort für das Nichts die absolute Freiheit, schreibt Hegel in der Anmerkung in der Logik. In der Enzyklopädie, in der kleinen Logik. Haben Sie das drin? Also, kann Gott gar keine Freiheit haben? Also, er hat natürlich Freiheit, aber nicht, was wir uns unter Freiheit vorstellen. Unsere endliche Freiheit, Wahlfreiheit, vom deutschen Idealismus Willkür genannt. Sondern das, was der deutsche Idealismus Wesensfreiheit nennt oder Freiheit der Identität. Ich bin so sehr ich selbst, dass mich gar nichts bestimmen und beeinflussen kann, sondern ich tue das, was ich tun muss. Müsste man sagen, wo ich nicht anders kann, nur sind das alles unpassende Ausdrücke, denn ich bin ja schlechterdings mit mir identisch. Das ist kein Müssen. Vor diesem Hintergrund hat zum Beispiel Nikolai Hartmann, der war im letzten Jahrhundert, ist heute total vergessen, war ein großer, anerkannter Philosoph, auch auf die Theologen sehr wirksam, in großem Rang und ist schlagartig so untergegangen, der hat gesagt, das Absolute ist zufällig. Weil er sagt, sobald ich von Notwendigkeit rede, bin ich ja abhängig von, notwendig, necessarium, ich stehe unter Bedingungen, dann bin ich nicht das absolut Unbedingte, sondern die Welt fängt an mit schlechthiniger Zufälligkeit. Nur kann niemand die Zufälligkeit denken. Nicht? Was soll das sein? Zufällig heißt, ja, was soll das heißen? Zufall kann eigentlich nur heißen, ich kenne den Grund nicht.
Kann das nicht auch heißen, ich habe bereits etwas in meinem Kopf und ich stoße zufällig auf diese Sache?
Ja, das gibt's, also bei uns gibt es also die klassische Definition für Zufall heißt, das Aufeinandertreffen von Ursachreihen, die nicht auf dieses Zusammentreffen hin finalisiert sind. Das ist die klassische Definition von Zufall. Und jetzt ist die Frage, ob es das gibt. Wenn die Welt ganz und gar von Notwendigkeit beherrscht wird, gibt es keinen Zufall, sondern der berühmte laplacische Dämon, wenn der alle Bedingungen kennt, die jetzt bestehen, könnte alles vorherrechnen, was dann kommt. Das ist die eine Möglichkeit, wo es keinen Zufall gibt.
Das ist dann wieder die Vorsehung, oder?
Nein, keine Vorsehung, schlechthin die Notwendigkeit. Das, was Sie nennen, ist jetzt die zweite Möglichkeit. Ich spreche von Vorsehung. Das heißt, es gibt in der Welt nicht bloß das Schicksal, das Geordnetsein, das immer schon festgelegt sein, sondern es gibt eine absolute Freiheit, die wir nach unserem Muster denken und die nennen wir dann Vorsehung. Das heißt, Gott bestimmt alles, aber auch dann gibt es keinen Zufall. Also entweder herrscht Vorsehung oder es herrscht Naturnotwendigkeit. Nur die zwei Dinge kommen in Frage und Zufall ist, der Meinung bin ich auch, der Überzeugung, Zufall ist ein Wort dafür, dass wir keine Antwort haben. Das klingt so, als wäre es was, aber Zufall ist weder ein Er oder Sie, sondern es ist gar nichts. Es ist ein Wort dafür, dass ich keine Antwort habe.
Naturbedingte kommt ja nicht sehr oft vor, oder?
Das ist die Frage. Also Schwerkraft ist dauernd da. Wenn, ich weiß also vorher, wenn ich einen Stein hier fallen lasse, ein Stück Kreide fällt es runter. Natürlich weiß ich nicht, ob das mit Notwendigkeit so runterfällt, sondern vielleicht kann es auch mal anders sein, sagen verschiedene religiöse Leute.
Aber es gibt sowohl sehr wohl auch eine Eigentätigkeit in Form, sich offen zu machen für den Zufall. Ich plane eine Reise, ja, und gehe eben einen ungewohnten Weg und ich, da passiert mir sehr oft.
So ist es eben. Also für uns gibt es Zufälle. Ganz klar. So ist ganz entscheidend. Ja. Haben Sie völlig recht.
Ja. Ich weiß, was ich will im Geschäft, bin ich schon nicht mehr ganz so,
so offen.
Also ich bin immer ungern einkaufen gegangen, die Mutter oder wer
immer. Ja, ja.
Man geht da mit und so. Aber wenn ich genau weiß, was ich eigentlich will,
ja.
Ich weiß nicht, dass das, ob das jetzt da ist.
So ist es.
Ist schon anders.
Ist schon anders. Also deswegen, für uns gibt es Zufall und wir müssen damit lernen, umzugehen. Stimme ich völlig zu. Die Frage ist schon, wie ist es mit uns? Da kommen jetzt ja, da sind wir bei der Sache, sind wir denn frei oder sind wir nicht festgelegt? Ist das Ihre Freiheit, dass Sie für den Zufall offen sind oder nicht? Da sagt der Herr Gerhard Roth, nein, das ist Ihr Gehirn, nicht? Das ist festgelegt.
Na, ich glaube schon, dass das auch eine Arbeit an sich selbst ist. Und dann,
so sehe ich es auch. Also,
bringt natürlich ja. Disposition mit,
kann man ja. Hier ist wieder kein Entweder-Oder. Wir haben wieder den Punkt. Ja. So. Ganz klar.
Und die Gesellschaft, die einen
beeinflusst. Ja. Beides. Ich meine auch.
Das ist auch das Missverständnis, finde ich, immer bei dem Sarrazin. Man kann da sagen, was man will.
So ist es.
Aber er hat die Gene nie getrennt betrachtet von den Gesellschaften.
So ist es.
Und
ja.
Dann ist es sofort, ganz, kann man sofort
vollkommen ja.
Anders sehen.
Ganz klar.
Ansonsten muss man polemisch gegen ihn vorgehen.
Ja.
Der Helmut Schmidt hat das komischerweise nicht verstanden.
Ja.
Wenn er eine bestimmte Seite
Hätte das hätte ich gemerkt.
Dass
ja.
Das beides zusammendenken muss.
Ja, genau. Wir sind wieder bei dem Punkt, wie hier auch. Wir müssen wirklich zusammendenken, was wir nicht wirklich zusammenkriegen. Deswegen lege ich ja so viel Wert darauf, auf den positiven Sinn des Wortes unvereinbar. Wir müssen wirklich Dinge festhalten, die wir nicht positiv vereinbaren können. Wir wissen, sie gehören zusammen, aber wir können nicht diesen Superbegriff formulieren, dass der andere dann mundtot ist, weil wir ihm zeigen können, wie das geht. Können wir nicht. Wir wissen nur, sie gehören zusammen und wir müssen versuchen, Versuche abzuschmettern, die sagen, nein, das kann gar nicht zusammengehen, das widerspricht sich. Das ist ja das, was er hier behauptet, nicht? Widersprechen sich. Also sagt er, da muss ich einseitig werden. Wir sagen, nein, wir müssen beide zusammennehmen, dann sagen aber diese Leute uns, dann zeig mal bitte, wie du das machst und dann zeigt sich, dass wir es nicht richtig hinkriegen. Weil wir doch immer nach der einen und nach der anderen Seite schwanken, de facto.
Aber bei uns gibt es ja auch in der Sprache deshalb das Wort Empfindungsbewusstseins.
Ja, eben.
Wo ich eben dann beide Sachen ja auch empfinden kann. Einen nur wie den Buckle, der hat nur das Mentale, und das sagt man natürlich erstmal ganz richtig,
ja.
Eins nach dem anderen. Aber es gibt auch den Zustand, wo ich mich in beide Seiten öffnen kann. Ich kann mich nach oben und nach unten öffnen.
Ja.
Und das geht natürlich nur über eine Arbeit am Empfindungsbewusstsein.
So meine ich, ja.
Kann er sich meistens noch nicht einmal vorstellen.
So ist es. Aber das ist natürlich ein Psychologe, der behauptet, er hätte das natürlich alles geleistet, ein Stück mit. Aber das ist genau der runde Punkt. Ne? Das ist die Schwierigkeit. Also er hat seine Erfahrung, der hat gearbeitet, gerade auch so mit Jugendlichen und gerade auch mit religiösen Problemen. Darauf hat er sich auch noch mal berufen. Also der ist kein Literaturwissenschaftler oder Philosoph, sondern es ist ein Therapeut. Psychologe, ich weiß gar nicht, ob er noch lebt. Ich denke schon, sonst hätte man das wahrscheinlich gelesen, aber ich lese auch Sachen. Der ist Psychologe. Und hat von dort her also die Sache angegangen und hat gesagt, es könnte nicht sein, aber trotzdem, da gibt es natürlich auch blinde Flecken, ist richtig. Nicht? Also, eine Substanz ohne Freiheit. Und von diesen, ich mache nur den Satz zu Ende dann, und von den unendlich vielen Eigenschaften Gottes kennen wir nur zwei. Bewusstsein und Ausgedehntheit. Deswegen knüpft er da an den Descartes an, nicht? Und baut das in sein System ein. Das heißt, es gibt unendlich viele. Und jeder von uns ist auch eine Modifikation natürlich dieser Wirklichkeit. Gott denkt in uns, Gott lebt in uns, wir machen das. Und darauf kommt es an. Und was wir nur tun können, merkwürdigerweise sollen wir da noch was tun können. Wieso mache ich überhaupt eine Ethik, wenn ich keine Freiheit habe, um mit meinen Affekten umzugehen? Das wäre dann der nächste Schritt. Aber erstmal, von diesen unendlichen Eigenschaften Gottes sind nur zwei bekannt und die hat der Descartes schon mal herausgegriffen und nur die gibt es. Nur die kennen wir. Bitte?
Ist das Denken von Spinoza mehr geprägt durch die Entwicklung der damaligen Wissenschaften oder durch die Erfahrung des 30-jährigen Krieges, wo muss man
ja anordnen? Ich würde dann, ist einfach beides, glaube ich. Ich wüsste nicht, wie ich das verteilen sollte. Ja. Mir kommt es so vor, dass das wirklich so in eins geht und dass man so zeigen kann, auch im Weiterdenken eben von Descartes, dass er sagt, diese Probleme, die da auftauchen, ich habe jetzt nur eins genannt mit den drei Substanzen, so müssen wir noch andere Dinge auch noch nehmen. Und wo er dann gesagt hat, eigentlich fasziniert mich der Descartes mit seiner Klarheit und dem Ding, das zu machen, aber hier sind Probleme und so wie der Descartes das lösen will, das sieht er, kann man nicht tun. Also da würde er einfach auf dieser Ebene argumentieren und sagen, da brauche ich das andere nicht. Aber selbstverständlich ist in ganz erheblichem Sinn diese Beobachtung da festzustellen, wie es dort geht. Aber er hat das auf sich genommen, den Bann, und hat sich eben zurückgezogen und hat sich einfach rausgehalten aus der Welt. Er hat gesagt, man kann in dieser Welt nur so leben. Late biosas, lebe im Verborgenen. In dieser Schränkung, so wie ihm ja der Descartes auch von sich gesagt hat, labatus pro deo, nicht? Selbe Gedanke. In welchem Maß das dann wirkt, ist schwer zu sagen. Man kann ihn auch einfach auf der Denkebene nehmen. Einer, der sich besonders viel mit ihm beschäftigt hat, war auch einer der, wer heißt denn jetzt, ist der Name? Ein sehr bekannter Pädagogik-Jesuit zwischen den Weltkriegen, der war auch in der Spinoza-Gesellschaft und hat immer Studien dazu veröffentlicht. Vielleicht beim nächsten Mal liefere ich das danach. Es ist schon faszinierend, den zu lesen. Und dann macht er ja, der Untertitel der Ethik hat ja geheißen More Geometrico. Also er lehnt sich in der Methode an Euklid, was ja in einer der Antworten auf die Einwände auf seine Meditationen auch Descartes versucht hat. Er sagt, ich könnte die Sache statt in der Analyse auch dogmatisch darstellen. Das heißt, ich mache genau wie Euklid Definitionen vorweg. Ich definiere Substanz als das, was sich durch sich selbst erklärt und auf nichts anderes angewiesen ist und. Und mache dann aufgrund dieser Definitionen bestimmte Lehrsätze, wie der Euklid das genauso macht. Und gehe dann von den Erstbestimmungen, den Definitionen und den Axiomen weiter und leite dann ab, was der Euklid ja dann ableitet. Die Winkelsumme im Dreieck und die Frage der Höhen, wo die sich schneiden und all die Geschichten, was Sie sich vielleicht noch dunkel erinnern, was wir da mal in der Schule alles da gelernt haben, nicht dazu den Dreiecken und sonst wie. Das leitet er da alles aus diesen ersten Bestimmungen ab und so versucht er das auch in seiner Ethik. Und das wird ganz fasziniert von dem einen, was ich habe, die Vernunft. Die Vernunft, die mir dann auch hilft, eben mit den Affekten und mit so einem Leben fertig zu werden, nicht am Leben zu kleben und all die Geschichten, die dort hineingehören, dass er das aufnimmt, um eben hier das zu finden, was ich brauche, nämlich Gelassenheit. Anders kann man nicht leben und gerade in solchen schrecklichen Zeiten, wie finde ich Gelassenheit, wo ich jeden Moment irgendwo überfallen werden und abgeschlachtet werden kann. Ne? Was mache ich da? Entweder gibt es den Glauben, wären wir wieder bei unseren Mönchen da, nicht bei den Trappisten, oder ich nehme die Vernunft. Und er hat gemeint, besser Vernunft, weil der Glaube eben in der Form da ist, wo ich eigentlich wenig damit anfangen kann, das ist überholt, das ist vor Jahrhunderten gewesen und das ist zu primitiv, das kann nicht gehen. Das kann nicht sein, dass der Gott Mensch wird oder so Geschichten. Ne? Sondern ich muss also diese Grundstruktur rausarbeiten, die Beherrschung der Affekte, dass ich das nehmen muss. Dass ich, in welcher Form ich das ansetze. Wo er sagt, wir müssen also tätig sein und wir müssen dort tätig sein, wo wir klar und deutlich erkennen und dass wir leidend sind, wo wir in der Unklarheit sind. Sehen Sie, wie er den Descartes überall auf den Begriff bringt, ne? Den einfach nochmal eins weiter treibt. Descartes, der sucht die Klarheit, weil er sagt, die Wahrheit muss einleuchten. Er sagt, nein, um meine Gelassenheit zu finden, muss ich klar sein. Sobald ich im Unklaren bin, bin ich erstens leidend, das heißt, ich bin nicht Herr der Dinge und ich muss dauernd Angst haben, was da kommt und passiert. Denn wenn ich nicht Herr der Dinge bin, geht es nicht. Ich muss also diese stoische Einstellung erreichen, wo der Zusammenbruch mich furchtlos lässt, wie es bei Horaz heißt, nicht? Im Pavidum, dass das also dahin gehört. Und das erreiche ich nur, wenn ich mich ganz festmache in der Vernunft, bei den klaren Regeln, und nur das geht. Und von allem anderen muss ich mich lösen, muss das nicht in derselben Weise ernst nehmen. Wie das so die Stoiker gesagt haben, wie das beim Epiktet und so zu lesen ist, und wenn deine Frau zu Tode kommt, sage dir, das bist nicht du. Und natürlich auch, wenn dir was passiert, sage dir, das bist nicht du, das ist nur dein Körper. Sodass dir meint, man könnte sogar, wenn man in diesem Stier des Tyrannen da sitzt, also, und der ist da voller Hitze, so, die haben ja die Leute reingesperrt in diesen eisernen Stier, Feuer drunter gemacht, damit, wenn die schrien, das so klang, als ob der Stier schreit oder so. Ne? Und dann gehen die Stoiker hin und sagen, ein wirklicher Stoiker ist dann auch noch glücklich. Darauf sagt der Cicero, nee, so weit geht's nicht, nicht. Aber das war so diese Idee. Und die lebt hier wieder auf. Die Welt ist so fürchterlich, dass ich nur mit Vernunft das halbwegs in den Griff kriege und darf mir keine Illusionen machen.
Kann man da nicht auch gleichzeitig sagen, Abgestumpftheit? Ich meine, das ist hart, was ich jetzt sage, aber so.
Das haben die Gegner ja auch gesagt. Die haben genau das gesagt. Die haben gesagt, wo bleibt, die nennen das ja so Ataraxie, man lässt nichts an sich ran. Ich habe immer behauptet, das ist die Formel, man ist tot, damit man nicht sterben muss.
Richtig.
Und das haben sie bei Rilke in dem berühmten Sonett in Orpheus, wo er sagt, sei immer tot in Eurydike.
Ganz genau.
Schon mal tot, muss man nicht mehr sterben.
Ganz genau.
Aber die Frage ist, ob das das Leben ist.
Das ist die Frage. Beraubung des Lebens vor dem Tod.
So ist es.
Ich glaube auch, dass da eine Verwechslung ist, nämlich den Sokrates zu missbrauchen, in dem Sinne, bei Phaidon, der sagt natürlich zu den Freunden, wenn ich da in der Totenurne bin, da weint doch nicht über mich, das bin ich nicht.
So ist es. Ne?
Aber das jetzt zu übertragen,
ja, eben.
Den Zustand schon tot zu übertragen, jetzt auch den Lebendigen,
ja. Das ist immer... Das ist das Problem. Ja. Da machen wir in einer Woche weiter.
Aber als Soldat muss man es vielleicht machen.
Also deshalb kenne ich das von... Ja, ja, klar. Das erklärt ja dann alles Mögliche dort, nicht? Vielen Dank. Und in 8 Tagen, nicht in 14, in 8 Tagen nochmal Schluss dann für dieses Semester. Vielen Dank.